Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dreh. Heute das erste Mal ohne Lisa, aber dafür mit einem Gast. Und mit ihr möchte ich mich heute über das Buch Factfulness unterhalten. Und das ist auch das Thema unseres heutigen Podcasts. Und nun möchte ich unseren Gast kurz vorstellen, beziehungsweise sie sich selbst vorstellen lassen. Unser Gast ist heute Theresa. Hallo.
Hallo.
Möchtest du vielleicht selbst kurz zwei, drei Worte zu dir sagen?
Ja, gerne. Ich heiße Theresa und habe nach einem Studium in Kommunikationswissenschaften einen Master in Nachhaltigkeit in Schweden studiert. Und dabei habe ich auch dich und Lisa kennengelernt. Mittlerweile arbeite ich in Schweden, immer noch im Umweltbereich. Und ich habe Rostlings Buch, über das wir heute reden werden, und auch seine Autobiografie im Sommer verschlungen und freue mich daher sehr, heute mit dir darüber zu philosophieren.
Vielen Dank, dass du Zeit hast und Lust hast, mit mir zu sprechen. Vielleicht, bevor wir dann über die Wichtigkeit von Daten im Nachhaltigkeitsbereich sprechen, stellen wir Hans Rosling vielleicht einmal kurz vor für alle die, die ihn nicht kennen. Hans Rosling war Professor für internationale Gesundheit am Karolinska-Institut in Stockholm und Gründer der Gapminder-Stiftung. In den 70er Jahren hat er an der Uppsala-Universität, da haben Theresa und ich und Lisa auch studiert, dort hat er Medizin und auch ein Semester Statistik studiert und danach als Arzt gearbeitet, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und ich glaube, wir können sagen, dass diese Zeit absolut prägend war für ihn. Wofür man ihn vor allem kennt, das sind seine TED-Talks. Und er hat nämlich 2005 eine Stiftung, die Gapminder-Stiftung, gegründet, die dann auch dieses berühmte Tool Trendalyzer entwickelt hat, das später von Google gekauft wurde. Das ist ein einfaches Werkzeug, um Trends und Entwicklungen für verschiedene Länder über gewisse Zeiträume darzustellen. Und diese Grafiken, wenn man Hans Rosling mal und TED Talks sucht, die sind dann ganz berühmt, es bewegt sich, es ist interaktiv, das ist ganz spannend. Über diese Grafiken ist er dann auch berühmt geworden. Und leider ist Hans Rosling im Februar 2017 verstorben nach kurzer Krankheit. Im Jahr 2018 ist jedoch sein letztes Buch erschienen, das er zusammen mit seinem Sohn Ula und seiner Schwiegertochter Anna Rosling-Rönlund geschrieben hat. Und über das wollen wir heute reden. Theresa, du hast ja schon gesagt, du hast das Buch im Sommer 2018 verschlungen. Was mir aufgefallen ist, zu Beginn des Buches kann man ein Quiz absolvieren. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, genau. Das Buch beginnt mit einem Quiz. Und zwar gibt es da 13 Multiple-Choice-Fragen, die Hans Rosling gerne möchte, dass wir die selber beantworten, bevor man das Buch dann anfängt zu lesen. Zum Beispiel wird gefragt, wie viel Prozent der Mädchen weltweit im Moment zur Grundschule gehen, wie viele Kinder 2100 auf der Erde leben werden oder wie viel Prozent der Menschen Elektrizität haben. Und zu jeder Frage gibt es dann 3 Antwortmöglichkeiten. Und wer schon einmal einen TED-Talk von Hans Rosling gesehen hat, der weiß, dass oft die positivste Antwort fast immer die richtige ist. Und das heißt ja, dass generell einfach vieles viel besser ist und auch besser wird, als wir das jetzt normalerweise so denken.
Und ich glaube, damit kann man auch schon die Grundaussage des Buches ganz gut zusammenfassen, oder? Also, dass einfach vieles besser wird, ohne dass wir es bemerken und gleichzeitig auch selbst unsere eigenen Einstellungen dahingehend, wenn man jetzt keine TED-Talks schon gesehen hat und sich mit der Person nicht auseinandergesetzt hat, offengelegt werden, die davon ausgehen, dass eigentlich alles viel schlimmer ist, als es tatsächlich ist.
Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Hans Rosling beschreibt 10 Gründe. Im Englischen werden die als Traumatic Instincts übersetzt, die dazu führen, dass wir generell das Gefühl haben, dass Dinge viel schlechter sind, als sie eigentlich sind. Und mit Hilfe von Statistik, aber auch erlebten Ereignissen, zeigt dann Hans Rosling in dem Buch, dass viele Dinge sich sehr viel verbessert haben und gibt auch Tipps, wie man selber seine Dramatic Instincts, seine dramatischen Instinkte sozusagen kontrollieren kann.
Woher kommt denn deines Erachtens der Eindruck, dass vieles immer schlimmer wird, beziehungsweise dieser weit verbreitete Eindruck, dass wir auf eine große Katastrophe zusteuern? Woher kommt das?
Ich glaube, eine große Rolle spielen natürlich die Medien. Der Nachrichtenwert einer negativen Meldung ist einfach etwas höher. Dazu trägt auch unsere kurze Aufmerksamkeitsspanne bei, die Medien natürlich gezielt für ihre Zwecke ausnutzen.
Ja, das kann ich aus meiner Sicht als PRler auch unterschreiben. wir wissen ja, wie Medien arbeiten und versuchen natürlich auch immer entsprechend zuzuspitzen. Und im Buch gibt es zwei gute Beispiele, die eigentlich das Prinzip, finde ich, nochmal verdeutlichen. Das eine ist, man hat noch nie die Schlagzeile gelesen, dass Malaria kontinuierlich auf dem Rückzug ist oder dass Meteorologen gestern das Wetter richtig vorhergesagt haben, dass es ein mildes, ausgewogenes Wetter war mit wahrscheinlich Sonnenschein und leichtem Wind. Und wir lesen natürlich einfach nur die interessanten, also dramatischen News. Wir wollen über Stürme informiert werden, wir wollen über Krankheitswellen, Epidemien informiert werden, weil wir das selbst lesen. Aber so graduelle Veränderungen finden wir langweilig und einfach nicht interessant. Und ich glaube, in dem Buch wird aus meiner Sicht auch noch ein zweiter Trend deutlich. Und das leitet dann vielleicht noch zu einem anderen Punkt über, den ich gerne machen würde. Nämlich, dass es auch unser Gehirn ist, also oder besser gesagt die Art, wie unser Gehirn arbeitet, dass nämlich unser Gehirn uns selbst ein bisschen manipuliert. Und Rosling, finde ich, hat das schön am Beispiel der Weltbevölkerung dargestellt. Wir glauben, dass einfach die Weltbevölkerung exponentiell wächst. Also wir erinnern uns immer, dass sie irgendwann mal bei 100 Millionen war, plötzlich war es 1 Milliarde, jetzt sind wir bei 7 und glauben, dass sie ins Unendliche wachsen wird. Eine ganze Zeit lang ist sie auch sehr, sehr stark gewachsen, aber die tatsächlich größte Veränderung hat bereits stattgefunden, ohne dass wir das gemerkt haben, nämlich dass Frauen weltweit weniger Kinder bekommen. Und er hat das anhand von verschiedenen Kurven dargestellt, nämlich es gibt das lineare Wachstum, es gibt das exponentielle Wachstum, aber es gibt auch eben die S-Kurven. Also das heißt, die Kurven, wo es in der Mitte ein sehr, sehr starkes Wachstum gibt, aber sie nach oben hin wieder abflacht und dann einfach konstant bleibt. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns einstellen müssen, dass wir einfach zukünftig eine große Bevölkerungsgruppe haben, die einfach alt ist, aber auch gar nicht sehr alt. Sondern er sagt ja in dem Buch, die zukünftig größte Gruppe wird die der 70-Jährigen sein. Und ich glaube, diese fehlerhafte Funktionsweise unseres Gehirns wurde ja auch schon ganz gut in einem anderen Buch dargestellt.
Möchtest du damit auf Thinking Fast and Slow andeuten?
Das möchte ich, genau. Da gibt es ja von Daniel Kahneman, heißt er, glaube ich, das Buch, dass unser Gehirn mit diesen zwei Systemen arbeitet. Das System 1 funktioniert immer schnell, automatisch, vor allem unterbewusst. Und System 2 ist eben das langsame, anstrengende, dass man bewusst einsetzen muss. Und da gibt es auch dieses schöne Beispiel, was regelmäßig in so Logiktests ist, dass ein Schläger und ein Ball zusammen 1,10 Euro kosten, aber der Schläger 1 Euro mehr als der Ball kostet. Und jetzt die Frage dann ist, wie viel der Ball tatsächlich kostet. Und viele antworten einfach schnell 10 Cent, weil 10 Cent plus 1 Euro sind 1,10 Euro. Aber dann stellt man auch fest, ja okay, dann ist der Unterschied aber nur noch 90 Cent dazwischen. Und da hat unser System 1 zugeschlagen, denn die korrekte Antwort lautet 5 Cent, weil dann 5 Cent und 1 Euro und 5 Cent sind 1,10 Euro.
Bei mir hat das System 1 definitiv auch Zugang.
Ja, ich habe das auch ganz lange automatisch so gesehen, aber muss ich, glaube ich, wenn man das Buch gelesen hat, ist man sich dessen bewusster. Das ist ganz spannend. Und ich glaube auch gerade dieses Bewusster ist auch nochmal an einem anderen schönen Beispiel deutlich geworden. Sie haben in den 70ern, also er ist Psychologe, und dann haben sie in den 70ern ein Experiment gemacht und haben Probanden die schriftliche Beschreibung einer Frau Linda vorgelegt. Und über Linda wurde gesagt, dass sie sich für Frauenrechte und Emanzipation engagiert. Und die Probanden wurden danach gefragt, was sie für wahrscheinlich erhalten, nämlich dass Linda eine Bankangestellte sei oder eine Bankangestellte und Feministin sei. Und interessanterweise hat die Mehrzahl der Personen dann geantwortet, dass Linda, oder sie haben eingeschätzt, dass Linda wahrscheinlicher eine Bankangestellte und Feministin sei. Wobei natürlich das Quatsch ist, weil die Gruppe aller Bankangestellten und Feministen muss per se kleiner oder gleich groß sein wie die Gruppe aller Bankangestellten. Wahrscheinlich ist sie deutlich kleiner. Insofern ist das auch da interessant, wie dieses System 1 zugeschlagen hat.
Wie würdest du diese zwei Beispiele jetzt auf Roslings Buch beziehen?
Ich glaube, was in dem Buch deutlich wird, ist, dass sich unser Gehirn über einfache Lösungen und einfache Narrative freut. also dieses Beispiel Sturm statt mildes Wetter, dieses Beispiel die einfache Rechnung, obwohl sie die falsche ist, und das Beispiel, dass wir Gruppen falsch einschätzen, zeigt dann, dass ja wir sozusagen zur einfachen Lösung tendieren, aber die Welt eben häufig komplexer ist und auch anstrengender, als es für uns vielleicht interessant ist, und wir deswegen so graduelle Fortschritte, die die Welt wirklich besser machen, einfach verpassen. Und das bringt mich dann auch nochmal zum anderen Thema, was wir auch in diesem Podcast schon mal angesprochen haben, nämlich, also Rosling schreibt oder setzt sich mit der Frage von Komplexität und dem Finden der besten Lösung auseinander. Als Arzt hat er zum Beispiel dann in den 70er und 80er Jahren immer kritisiert oder untersucht, wo eigentlich Hilfsmittel, Unterstützung, medizinische Versorgung den besten Unterschied macht. Also macht es Sinn, eine Gruppe von 5 kranken Kindern mit ganz, ganz viel medizinischem Aufwand zu versorgen, oder macht es eher Sinn, das ganze Dorf zu versorgen, weil plötzlich alle dann gesund bleiben und einfach der größere Nutzen dort gestiftet wird. Und das bezieht ja auch dann nochmal auf die Klimaaktivisten, weil er schreibt, dass Klimaaktivisten, oder er geht davon aus, dass Klimaaktivisten häufig Angst als Mittel einsetzen, also sozusagen ein Weltuntergangsszenario aufzeigen. Und er widerspricht dem natürlich, weil er sagt, Angst ist grundsätzlich kein gutes Mittel, wenn man mit Factfulness umgehen will. Und er sagt auch, dass es sein kann, wenn man dieses Mittel zu häufig einsetzt, dass die Glaubwürdigkeit beschädigt wird. Er schreibt, wer zu häufig Wolf ruft, dem glaubt keiner mehr, wenn dann wirklich einer vor der Tür steht. Das fand ich einen interessanten und kontroversen Ansatz. Was meinst du denn dazu?
In diesem Punkt stimme ich Rosling eigentlich teilweise nur zu oder eher gar nicht. Es war definitiv so, dass früher Klimaaktivisten vielleicht Sachen ein bisschen mehr aufgebauscht haben und Fakten ein bisschen dramatischer dargestellt haben, als sie eigentlich sind, um die Leute aufzurütteln. Und mittlerweile ist das ja auch bei den meisten, bei vielen natürlich leider auch nicht, aber bei vielen angekommen, dass Klimawandel existiert und dass es nicht so gut ausschaut und die Lage wirklich sehr ernst ist und wir unser Verhalten verändern müssen. Und deshalb die Klimaaktivisten, die es heute gibt oder wie heute über Klima gesprochen wird, finde ich nicht, dass es überdramatisiert ist, sondern einfach zeigt, wie dramatisch wirklich die Folgen sind. Von dem her würde ich ihm da nicht zustimmen, dass man jetzt versuchen sollte zu zeigen, ach, das und das ist jetzt schon besser, weil es wirklich sehr dramatisch ist. Aber ich finde auch, dass man auf jeden Fall nicht nur Angst verbreiten soll, sondern auch natürlich etwas Hoffnung, und dass es wert ist, jetzt sein Verhalten auch zu ändern und dass es nicht zu spät ist, weil ansonsten könnten wir ja sofort eigentlich aufgeben.
Ja, ich finde es eine interessante Diskussion, weil mir einerseits beim Lesen des Buches bewusst geworden ist, wie lange wir schon über die Probleme reden und wie lange wir auch schon die dramatischen Worte benutzen, um zu zeigen, dass was getan werden muss. Und gleichzeitig da zumindest der CO2-Ausstoß immer stärker steigt, also da eigentlich keine hoffnungsvollen Botschaften verbreitet werden können. Also dieses Angstnarrativ einfach nicht funktioniert hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn man ein zu positives Narrativ bemüht, nämlich zu zeigen, ja, es wird doch besser, weil wir Lösungen finden und so weiter, dass dann dieser Sense of Urgency und Call to Action nicht genau da ist. Weil du ja auch gesagt hast, es muss was passieren. Und das finde ich eine ganz spannende Debatte. Und ich weiß nicht so richtig, wie wir da jetzt weitermachen sollen.
Ja, ich habe leider auch nicht die goldene Lösung.
Ich hatte es gehofft.
Aber ich finde, ja, schade, da muss ich dich leider sehr enttäuschen. Aber ich finde die Frage auch wirklich sehr interessant, weil es einfach so komplex ist und weil es einfach, was soll man machen? Aber ich glaube, es ist einfach ein Balanceakt, den man da eingehen muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist da auch, was auch dann wieder Roslings Point ist, dass man einfach alles auf Fakten basieren muss. Und natürlich sind, obwohl die Forschung schon viel weitergekommen ist, gibt es ja sehr viele Aspekte, wo wir noch nicht so ganz genau wissen, wie schnell wird das Eis schmelzen. Das sind einfach Sachen, die wir noch nicht, wann kommt der Tipping Point? Das sind Sachen, die wir im Moment noch nicht so genau wissen. Zum anderen finde ich auch, dass man einfach innovativere Lösungen finden muss. Zum Beispiel, dass man nicht einfach die ganze Verantwortung auf die Konsumenten legt.
Du hast ja gerade gesagt, dass die Forschung, also dass wir noch nicht genau wissen, wo wir stehen und dass die Forschung das zeigen wird. Da ist halt für mich der Punkt, die Forschung ist ja immer zeitversetzt nach hinten. Also die Forschung guckt sich halt das an, meistens ja was war, um dann die Schlüsse daraus zu ziehen. Und da ist halt für mich die Frage, wenn wir die gesicherten Ergebnisse haben, ist es ja wahrscheinlich zu spät. Also wenn du sagen kannst, okay, jetzt ist der Tipping Point erreicht, dann ist dieser Schritt, wo wir hätten was machen können, einfach schon viel zu weit überschritten. Und das ist die eine Frage sozusagen, also wie gehen wir damit um? An der Stelle muss Factfulness nicht einem Common Sense weichen und müssen wir nicht mit dieser Unsicherheit leben? Und Frage 2, Rusling sagt ja auch, dass, also er nennt dem Buch eine Lösung, er sagt, dass diejenigen, die heute viel CO2 ausstoßen müssen, das drastisch reduzieren müssen, und er bezieht das natürlich auf Wirtschaftskraft, also nicht auf unbedingt die absoluten Zahlen. Also er ist kein Verfechter davon zu sagen, wir gucken uns die Emissionen von Deutschland an und stellen die neben Schweden und China und merken, okay, China muss seine Emissionen drastisch reduzieren und dann muss Deutschland seine Emissionen reduzieren und dann Schweden, sondern pro Wirtschaftskraft kann das vielleicht nochmal ganz anders aussehen. Und dann sind es vor allem natürlich die westlichen Länder, die reduzieren müssen. Das sind wir. Und dann die Frage jetzt, sind wir dafür bereit? Und wenn nein, was braucht es dafür?
Ja, zu deiner ersten Frage. Ja, ich glaube, wir müssen mit der Unsicherheit reden. Und das Problem, in Anführungsstrichen, ist ja auch, dass wenn wir uns jetzt wirklich alle anstrengen, unser Verhalten sehr verändern, unseren CO2-Ausstoß weltweit wirklich sehr nach unten fahren, dann wird ja der Klimawandel, oder alle Szenarien, die jetzt der IPCC-Rapport oder andere, die Forschung allgemein, erarbeitet haben, werden ja gar nicht eintreten. Und das kann ja auch problematisch sein, weil dann wahrscheinlich irgendwelche Leute wieder sagen, ja, wir hätten das gar nicht machen müssen, weil der Klimawandel gab es ja gar nicht. Und das war ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist so ein Catch-22-Moment. Ja. Aber generell glaube ich, dass die Forschung mit einer gewissen Unsicherheit müssen wir, glaube ich, einfach leben.
Ja, ich glaube auch, dass wir mit dieser Unsicherheit leben müssen. Das macht es natürlich immer ein bisschen angreifbar. Es gibt ja immer die Diskussion darum, ob Klimaforschung jetzt oder ob sich die Wissenschaftler einig sind. Es gibt immer die Diskussion darum, ob Wetter jetzt gleich Klima ist oder nicht. Das finde ich, hat man gerade im Sommer 2018 auch schön gesehen. Das ist zwar alles immer ein bisschen ermüdend, aber ich glaube, dass wir, ja, dass wir mit dieser Unsicherheit leben müssen, weil wir zumindest da die Großkonstante sehen, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit sozusagen der menschlichen Eingreifung ganz, ganz stark wächst. Und da sehen wir oder das ist das große Risiko, weil wir da die Folgen, glaube ich, ganz gut abschätzen können. Und dafür tut es sich, oder dafür kann man also alles tun, um seinen eigenen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage zu Punkt 2, wenn wir schon über CO2 reden. Sind wir bereit, deutlich weniger CO2 auszustoßen und dann auch mit den Konsequenzen zu leben?
Also ich glaube, die Frage ist nicht wirklich, ob wir dafür bereit sind. Also wir müssen es einfach sein. Und da kommt natürlich ja die Frage auf, wer soll hier eigentlich die Verantwortung übernehmen? Bin ich das als Konsument? Muss ich jetzt immer, wenn ich einkaufen gehe oder meinen Urlaub plane oder ein Haus kaufe oder in all meinen Handlungen, die ich mache, muss ich jetzt immer durchrechnen, was ist die umweltschonendste Alternative? Oder ist das eher der Staat oder die Wirtschaft, die das übernehmen muss? Ich glaube, das ist wichtig. Daran erinnere ich mich auch selbst immer, dass halt nicht nur die ganze Verantwortung auf mir liegt, weil dann kommt man auch wieder zu dieser Klimaangst und hat ein schlechtes Gewissen bei allem, was man macht. Ich glaube, was es generell braucht, sind einfach nicht nur den Zeigefinger, sondern eher einfach neue, umweltbewusste, innovative Lösungen, die es einfach machen, mehr bewusster zu leben und seinen CO2-Abdruck zu verringern.
Ja, da stimme ich nur so halb zu. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, das ist also den Dreiklang aus Konsumenten, Wirtschaft und Staat braucht es richtig. Wobei natürlich die Wirtschaft gerne auf den Konsumenten zeigt und sagt, wir bieten Produkte an, wenn ihr sie nicht wollt, dann, also weil sie meistens teurer sind, let's face it, also das hat was mit Skaleneffekten und so weiter zu tun. Warum sollten Unternehmen ihre Produktion ändern, wenn sie etwas gewinnbringend verkaufen können aktuell? Und Konsumenten genau das nachfragen, dann besteht für beide Seiten keinerlei Interesse, irgendwas an dem Status quo zu ändern. Ich glaube, es lastet schon mehr Verantwortung auf uns als Konsumenten, weil wir damit auch die Unternehmen zwingen können, anders zu handeln. Ich glaube, was wichtig ist, was hast du ja gerade gesagt, ist die Rolle des Staates. Also sowas wie eine CO2-Steuer wiederum funktioniert halt, aber dann nur auf einer, ja, globaleren Ebene, dass man halt sagt, wir machen das vielleicht auf EU-Ebene oder so. Ich glaube, dass man sich halt, oder 2019 muss, glaube ich, das Jahr sein, wo wir schon davon ausgehen oder die Rolle des Konsumenten nochmal deutlich kritischer hinterfragen, als wir das bislang getan haben, weil wenn man immer nur sagt, es muss ein Dreiklang sein und die Verantwortung mal weiterschiebt, dann passiert halt am Ende nichts.
Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Und vor allen Dingen, wie du gerade sagtest, also da zum Beispiel ökologische Lebensmittel oder auch anderes, was ökologisch hergestellt wird, oft ja teurer ist, sind vor allen Dingen wir Besserverdiener, da wir da auch schon dazuhören, die da die richtigen Choices, die richtige Wahl treffen müssen.
Ja. Ja. Und ich glaube gleichzeitig wiederum, um die Frage nochmal zu beantworten, ob wir bereit sind, die CO2-Emission pro Person deutlich zu senken, dann wird das wahrscheinlich auch mit einem Verzicht auf Wohlstand einhergehen, solange unsere Wirtschaft halt nicht deutlich CO2-neutraler agiert. Und das ist eine Debatte, die wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich führen müssen, weil ich glaube, die meisten sind dafür noch nicht bereit. Wir müssen uns aber dann die Alternative angucken. Wenn die Alternative heißt, dass halt unsere Kinder vielleicht es nicht mehr so gut haben wie wir, dann ändern sich vielleicht Einstellungen und Meinungen doch deutlich schneller. Deswegen nochmal, ich glaube, es ist halt der Konsument, der damit auch der Wähler ist, derjenige, der die meiste Power hat, er muss sie nur besser und geschickter einsetzen.
Definitiv, aber es ist interessant, was du sagtest mit dem Wohlstand, weil wir dann jetzt unsere Generation und auch die Nachfolgenden dann die ersten, also vor allen Dingen wir die erste Generation dann sind, die bewusst dann die Wahl macht, ihren Wohlstand
ja, oder halt auf dem gleichen,
weil jetzt die letzte Generation
wurde oder auf dem gleichen Niveau beizubehalten. Ich glaube, dass die Wohlstandssteigerung muss ja dann nicht sein, dass ich mehr konsumiere, sondern sie kann halt dann aus anderen Quellen kommen. Es gibt ja diese schöne Bewegung, dass wir weniger arbeiten, dafür mehr Zeit für ehrenamtliches Engagement und so weiter haben. Auch das kann ja eine Form von Wohlstand sein, nur wird sie halt nicht über wirtschaftlichen Wohlstand gemessen, weil Ehrenamt einfach per se keine Wertschöpfung hat.
Ich glaube, das muss man einfach dann, da muss man halt einfach eine Strategie finden, wie man diesen Wohlstand oder dieses Leben an die Leute verkaufen kann.
Theresa, vielleicht zum Abschluss des Podcasts. Jetzt haben wir viel über das Buch und dann auch über die weiteren Fragen gesprochen. Was war denn dein Highlight?
Ja, also da ich das Buch vor einem halben Jahr gelesen habe, fällt mir jetzt spontan kein Highlight direkt ein. Aber ich fand es durch das ganze Buchwerk hinweg sehr interessant, dass man immer seine eigenen Gedankenmuster überdenken konnte und seine eigenen Assumptions ein bisschen zu hinterfragen und zu checken. Und ich fand es auch sehr interessant, als er aufgegriffen hat, dass er die Weltbank dazu gebracht hat, nicht von Industrieländern und Entwicklungsländern zu sprechen, sondern hat vier verschiedene Level eingeführt, die vier verschiedenen Wohlständen darstellen. Und dass diese Methode wird jetzt auch von der Weltbank benutzt. Und das wusste ich nicht, das fand ich sehr interessant. Was war denn dein Highlight?
Ja, das Beispiel mit der Weltbank war auf jeden Fall ein sehr gutes. Da habe ich auch geschmunzelt. Und ich glaube, das führt mich auch dann zu meinem Highlight. Ich mag die positive oder mochte die positive Grundhaltung des Buches. Obwohl es ja eigentlich ein Sachbuch ist und sehr, also das Buch heißt Factfulness und basiert auf Fakten. Man lernt also viel. Und trotzdem habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube, das war einfach eine gute Art. Natürlich vor allem mit seinem Hintergrund dann als Mediziner interessante Zusammenhänge darzustellen, zu zeigen, dass die Welt deutlich besser wird, als wir denken.
Ja.
Wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, das Buch lesen zu müssen, Theresa, ein Grund, warum sollte man es lesen?
Um die eigene Perspektive zu vergrößern. Vor allen Dingen wir alle, die im Bereich Nachhaltigkeit oder Umwelt arbeiten, die meisten Texte, die wir jetzt in der Uni oder auch jetzt später gelesen haben, sind ja vielleicht mehr über, sind vielleicht mehr bezogen auf Temperatur und Biodiversität und Themen wie diese. Und er ist ja Arzt und sein Fokus ist ja viel mehr Menschen und Gesundheit und Wohlstand. Und das fand ich sehr interessant, da mal ein bisschen meine etwas veralteten Fakten, die ich darüber wusste, überholen zu können. Und ich will auch allen sehr seine Autobiografie ans Herz legen. Da werden noch viele der Geschichten, die schon ein bisschen in Factfulness angesprochen werden, werden da noch viel breiter vorgestellt und viele weitere Geschichten auch von seiner Kindheit werden erzählt. Und es ist sehr gut zu lesen und sehr interessant.
Hervorragend. Vielen Dank für den Buchtipp. Und vielleicht schließen wir dann unseren Podcast mit einer positiven Botschaft am Ende, nachdem wir auch über viel Negatives gesprochen haben. Ich glaube, meine Lieblingsstelle in dem Buch war, als Rosling 16 schlechte Dinge darstellt, die weniger geworden sind. Dazu gehören zum Beispiel Sklaverei, Nuklearwaffen und Kinderarbeit weltweit. Zum Teil hatte ich die Verbesserung, und das ist dann der Zug zum Anfang gar nicht so sehr auf dem Schirm. Zum anderen Teil, ja, bei Sklaverei war ich mir relativ sicher. Er zeigt aber auch eben 16 gute Dinge, die besser geworden sind. Und dazu gehören zum Beispiel die Alphabetisierungsrate, die Quote von Mädchen, die in die Schule gehen, und die jährliche Ernteausbeute. Und ich glaube, diese beiden Seiten mit den dann insgesamt 32 Graphen haben mich eben positiv und hoffnungsvoll für die Zukunft gestimmt.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Eine sehr schöne Schlussbotschaft, eher gesagt.
Ja, genau. Eine hoffnungsvolle Botschaft zum Ende. Und Theresa, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das war sehr spannend und unterhaltsam, mit dir zu sprechen.
Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hervorragend. Dann hören wir uns bald wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.